Ja, wir machen weiter in unserer Reihe durch die Apostelgeschichte und wir stehen gemeinsam auf, wenn ich uns den Predigttext für heute Morgen vorlese, aus Apostelgeschichte Kapitel 9, und zwar den Vers 31. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31. Hier heißt es in Gottes Wort: So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa, Galiläa, Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für dein Wort des Lebens, das aus deinem Mund kommt. Und wir beten, Herr, schenke uns durch dieses Wort deinen Frieden. Schenke uns Erbauung. Hilf uns, dass wir wandeln in der Furcht des Herrn. Mehre uns durch den Trost deines Heiligen Geistes. Herr, segne uns durch dein Wort des Lebens. Das erbeten wir nun in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Nimmt gerne Platz. Dieser Vers ist sehr, sehr wichtig in der Apostelgeschichte. Denn der Text beginnt mit der Aussage: So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was die Gemeinde kurz zuvor durchgemacht hat und erlebte. Ich lese euch mal den Anfang von Kapitel 8. An jenem Tag aber entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Gemeinde wurde verwüstet. Die Gemeinde wurde zerstreut. Und nun lesen wir hier, die Gemeinde hatte durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria den Frieden. Steht hier, warum der Vers wichtig ist? Dieser Text, diese Aussage allein, lehrt uns, dass Jesus Christus treu ist. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Er ist der gute Hirte seiner Herde. Ich habe das schon öfter gesagt, die Apostelgeschichte ist in Wirklichkeit die Christusgeschichte. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie Jesus seine Gemeinde baut und wie er sie bewahrt. Durch alle Gefahren hindurch. Trotz aller Angriffe des Feindes. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Christus ja: Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen, nicht überwinden. Christus sagt: Ich bin der Bauherr. Ich baue meine Gemeinde und niemand kann mich davon abhalten und niemand kann diese Gemeinde zerstören. Das beweist Christus hier. Er wirft den größten Verfolger Saulus zu Boden, bekehrt ihn, spricht: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und so bringt er der Gemeinde Frieden. Sie war verwüstet, jetzt wird sie auferbaut. Sie war zerstreut, jetzt hat sie wieder Frieden und mehrt sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Dieser Vers ist ein Beweis für die liebevolle Fürsorge Jesu Christi, für seine Gemeinde. Und als man das so las mit Paulus, wie er von Haus zu Haus gegangen ist, dann konnte man denken, ist es jetzt aus mit der Gemeinde? Es ist jetzt aus. Und Jesus Christus kommt. Und er schenkt Frieden. Vielleicht machst du dir manchmal Sorgen um die Gemeinde. Denkst, wie soll das alles weitergehen? Vielleicht hast du Unsicherheiten und siehst manchen Mangel oder manche Unruhe in dir und siehst manches Problem. Vertrau doch auf den, der die Gemeinde gebaut hat und der die Gemeinde bewahren wird. Er ist der Herr der Gemeinde. Christus selbst nimmt sich seiner Gemeinde an. In Offenbarung Kapitel 1 lesen wir, wie der Apostel Johannes Jesus Christus sieht. Und es heißt dort, er steht inmitten der Leuchter, das sind die Gemeinden. Er steht inmitten der Gemeinde. Und dann in Kapitel 1, am Anfang von Kapitel 2 lesen wir dann auch noch, Christus wandelt inmitten dieser Leuchter. Jesus Christus steht, er ist inmitten der Gemeinde und er wandelt inmitten der Gemeinde. Ist hier. Unser Herr, unser auferstandener Herr ist hier. So wie er Paulus begegnet ist, ist er hier. Denkst du, er weiß nicht, wo es was zu tun gibt, wo er etwas zu bewahren hat, wo er uns vor Gefahren beschützen muss? Der Herr ist treu. Dieser Vers lehrt uns die Treue Jesu Christi für seine Gemeinde. Manche Leute meinen ja, man kann sich keiner Gemeinde mehr anschließen, denn es gibt keine wahre Gemeinde mehr. Alle sind abgefallen. Glaubst du wirklich, dass Jesus zugelassen hat, dass seine Gemeinde ausgelöscht wird? Ich möchte so sagen, Jesus hat versagt. Er hat sein Wort nicht gehalten. Er wird seine Gemeinde bauen und er wird sie bewahren und niemand kann ihn davon abhalten. Im Mittelalter dachte man vielleicht, alles ist verloren, alles ist vorbei und plötzlich kommt das Licht. Die Reformation entsteht und der Herr baut seine Gemeinde und er beweist es, dass er es tut und tun wird, bis er wiederkommt. Die Apostelgeschichte, ja die gesamte Kirchengeschichte lehrt uns, dass Jesus Christus treu ist und seine Gemeinde baut. Die Gemeinde war verfolgt, der Herr bekehrt den Verfolger und schenkt Frieden. Das ist die Treue Jesu Christi. Die Gemeinde hatte Frieden. Lasst uns darüber ein bisschen nachdenken. Denn wir können den Herrn preisen für das, was hier steht. Ich sage euch, wir haben das Gleiche. Wir als Gemeinde haben Frieden. Denkt mir vielleicht nicht oft drüber nach, weil es so eine Selbstverständlichkeit ist, aber wir haben Frieden. Gott schenkt uns Ruhe. Wir haben keine Verfolgung. Da gibt es keinen Saulus, der uns töten will, der die Gemeinde verwüstet und zerstreut. Wir haben Ruhe. Ist einer von euch mit Angst heute Morgen hierher gekommen? Angst vor Verfolgung. Es kann sein, dass sich das bald ändert, aber jetzt gerade haben wir Frieden. Dem Herrn sei Dank dafür. Aber du musst verstehen, dass Friede nicht nur ein Geschenk ist, sondern auch eine Verantwortung. Dass Friede nicht nur eine Aufgabe ist, eine Gabe, sondern auch eine Aufgabe für dich. Die Frage ist doch, was machen wir denn mit dem Frieden, mit dieser Zeit der Ruhe? Wir haben uns denn zu verhalten, wenn Gott uns Frieden schenkt, eine Zeit, wo wir nicht verfolgt werden, wo wir Versammlungsfreiheit haben, wo wir Redefreiheit haben? Was tun wir in dieser Zeit? Wie sollten wir mit dem Frieden umgehen, den der Herr uns schenkt? Und so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien in Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Der Text nennt uns drei Dinge, die während einer Friedenszeit in der Gemeinde passieren sollten. Also drei Dinge, die passieren sollten. Drei Dinge, die da sein sollten während einer Friedenszeit. Nämlich Erbauung, Verehrung und Mehrung. Erbauung, Verehrung und Mehrung. Um diese drei Dinge sollten wir uns bemühen in dieser Zeit des Friedens. Das erste ist, nutze die Friedenszeit zur Erbauung. Und so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien Frieden und wurde erbaut. In der Verfolgung, was geschah mit der Gemeinde? Sie wurde verwüstet, heißt es in der Apostelgeschichte. Sie wurden zerstreut. Selbstverständlich sollte eine Zeit der Ruhe dazu dienen, dass die Gemeinde auferbaut wird, neu gestärkt wird, wiederhergestellt wird. Und hier geht es nicht um Gemeindewachstum jetzt nach Zahlen, das gehört zu dem dritten Punkt, den wir uns anschauen werden. Hier geht es um geistlichen Wachstum. Eine Gemeinde soll geistlich auferbaut werden, das bedeutet, jeder Einzelne in der Gemeinde soll geistlich reifen. Jeder soll Christus ähnlicher werden. Jeder soll wachsen im Glauben, in der Erkenntnis und in der Liebe. Natürlich kann man auch in Zeiten der Verfolgung wachsen und erbaut werden, aber das ist sehr schwer. Lest mal das Buch Nehemia oder das Buch Esdra, wo sie die Mauer der Stadt Jerusalem aufbauen wollten oder den Tempel wiederherstellen wollten. Da gab es Feinde, da gab es Widerstand und die Auferbauung, die erwies sich als sehr, sehr schwer. Ganz oft, als die Feinde drohten, ließen die Menschen ab von ihrem Werk, ihre Hände wurden schlaff, sie schreckten zurück, stoppten den Bau. Man kann unter Verfolgung nur sehr schwer Erbauung finden. Dann stellt euch vor, die Christen, die haben sich voller Angst getroffen. Die konnten gar nicht richtig Gemeinde pflegen, also Gemeinschaft pflegen. Nur geheim, vielleicht im Dunkeln, irgendwo im Keller, konnten nicht laut singen. Das könnte sie verraten. Überlegt euch, was für eine Angst die Christen gehabt haben müssen vor diesem Saulus, der von Haus zu Haus geht und jeden einzelnen Christen sucht. Und die Christen wurden vertrieben, zerstreut. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Stellt euch vor, morgen wird jeder von uns vertrieben. Wir alle sind zerstreut. Ein von uns wohnt dann irgendwo in Bayern, der andere irgendwo in Schleswig-Holstein. Alle sind woanders. Die einzigen, die noch da sind, sind vielleicht die Ältesten. Das heißt nämlich im Text, die Apostel blieben. Könnt ihr euch vorstellen, dass das keine besonders erbauliche Zeit war? Keiner mehr da ist? Wo keine Gemeinschaft richtig möglich ist? Die hatten keine Möglichkeit, keine Ruhe, um wirklich Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Doch Christus schenkte der Gemeinde eine Zeit der Ruhe und der Stärkung, eine erbauliche Zeit, eine Zeit der Wiederherstellung, wo man wachsen kann, in Ruhe reifen kann, wachsen kann in Erkenntnis und in der Liebe. Und das ist eigentlich auch der Sinn der Gemeinde, dass wir beisammen sind und uns gegenseitig auferbauen können durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir lesen das in Epheser Kapitel 4, da heißt es ab Vers 11, und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wozu denn? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Christus schenkt uns Geistesgaben, er schenkt uns diese Gemeinschaft, um ihm ähnlicher zu werden, um reifer zu werden. Zur vollen Mannesreife Christi, dass wir alle diese Christusähnlichkeit haben, Stück für Stück. Und Paulus schreibt, bis wir alle hingelangen. Alle, jeder einzelne von uns, da ist keiner ausgenommen. Wir alle sollen erbaut werden, wachsen immer mehr hin zu dieser Christusähnlichkeit. Der Hebräerbriefschreiber beklagt die Unreife der Gemeinde und sagt, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Doch ihr habt es wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Der Zeit nach solltet ihr eigentlich Lehrer sein. Habt ihr Fortschritte gemacht? Wurdet ihr so auferbaut, dass ihr reifer geworden seid? Dass ihr andere lehren könnt? Stattdessen habt ihr es nötig, dass man euch das ABC des Christentums wieder beibringt. Eigentlich sollte da schon längst ein großes Haus stehen, und wir arbeiten immer noch an den ersten Steinen, die wir auf das Fundament legen. Gib dich nicht zufrieden mit dem Status quo, wo du jetzt bist. Niemand von uns soll ein unreifes Kind sein im Glauben. Setze alles daran, heranzuwachsen, zur vollen Mannesreife, Jesu Christi. Nicht im Teenageralter stehen zu bleiben. Zur vollen Mannesreife Jesu Christi. Das ist Auferbauung. Das ist das Ziel der Auferbauung. Es gibt nur einen Weg, um Christus ähnlicher zu werden. Und das ist die Auferbauung in der Gemeinde Jesu Christi. Jetzt haben wir die Zeit, den Frieden, das Wort in Ruhe zu hören, es in Ruhe mit Zeit zu bewegen, zu beten und stärken zu lassen und zu versammeln ohne Furcht, uns öffentlich zu zeigen ohne Furcht. Wir können predigen, was das Wort Gottes sagt, ohne verhaftet zu werden. Die Gemeinde damals, die benutzte nicht diese Verschnaufpause, um alles Mögliche zu machen. Sie investierte in den Wachstum der Gemeinde, Stärkung der Geschwister. Was machen denn viele? Wenn Friede da ist, wenn Friede und Freiheit da ist, missbrauchen viele diese Zeit zur Faulheit, zur Freizeit. Frieden und Freiheit missbraucht einfach nur für Faulheit und Freizeit. Meint ihr, die verfolgten Christen, als sie Frieden bekommen haben, haben sich gedacht, ah, endlich. Endlich kann ich mich wieder mal richtig entspannen und Ruhe meinen Hobbys nachgehen. Jetzt kann ich mich endlich mal in meinem Garten setzen und die Seele baumeln lassen. Versteht mich nicht falsch, ich habe überhaupt nichts gegen Entspannung und will auch gar nichts dagegen sagen. Aber Zeiten des Friedens sollten nicht einfach verschwendet werden, indem man untätig sich entspannt. Indem man einfach auf der faulen Haut liegt. Zeiten des Friedens sollten Zeiten der aktiven Erbauung sein, die man nutzt. Die Verfolgung kann in einigen Jahren kommen, sei es durch den Staat, der nicht mehr unsere primitive Weltanschauung dulden will, oder durch Moslems, was auch immer. Zeit der Verfolgung kann kommen. Und die Frage ist, wenn die Verfolgung kommt, bist du dann stark genug, um das durchzustehen? Wurdest du so erbaut, so gestärkt in den Zeiten des Friedens, dass du stark genug bist, das durchzustehen. Russland erlebte das mal. Es gab viele Baptistengemeinden dort, doch dann kam die Verfolgung. Alle Pastoren wurden verschleppt und verhaftet und jetzt standen die Gemeinden plötzlich ohne Älteste da. Was wäre denn, wenn das passieren würde in unserer Gemeinde? Sind wir alle stark genug? Stehen wir alle reif genug da, dass wir in diesen Situationen das aushalten können? Nutzen wir die Zeit des Friedens zur Erbauung, zur Stärkung, zur Festigung. Der Puritaner Thomas Watson sagte einmal, lasst uns vorbereitet sein auf die Zeiten der Verfolgung. Ein weiser Seefahrer wird sich in der Ruhe vorbereiten auf den Sturm. Gott weiß, wie nahe uns eine Verfolgung bevorsteht. Paulus sagte einmal in Apostelgeschichte 21, Vers 13, ich bin bereit. Ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesu zu sterben. Paulus war bereit, denn er war aufgebaut. Er war gestärkt. Er war gegründet in dem Herrn. Wie stark ist dein Glaubenshaus? Wird es fallen bei Sturm, bei Wellen? Unwetter? Stell dir vor, ein Soldat würde sagen, oh, endlich Frieden, jetzt kann ich meine Rüstung ausziehen, mein Schwert beiseite legen, jetzt muss ich nicht mehr trainieren, jetzt übe ich mich nicht mehr im Schwertkampf, endlich vorbei. Und die Rüstung verstaubt, verrostet. Was tut dieser Soldat, wenn plötzlich der Krieg wiederkommt? Krieg wieder ausbricht. Seht ihr, die Zeiten des Friedens sollten nicht dazu dienen, dass wir einfach ruhen. Ja, wir ruhen, aber wir faulenzen nicht. Ja, wir ruhen, aber wir erbauen. Jeder einzelne von uns muss gestärkt werden in dieser Zeit des Friedens. Nutze die Zeit. Schau, dass du vorankommst in deinem Glauben. In deiner Reife. Gib dich nicht zufrieden. Gib dich nicht zufrieden mit dem Status quo. Geh tiefer in die Schrift. Wachse in Erkenntnis. Wachse in der Liebe. Mach Fortschritte. Wie Paulus sagt zu Timotheus, deine Fortschritte sollen allen offenbar werden. Stehst du da, wo du vor einem Jahr standst? Was hast du dazu gewonnen an Erkenntnis und Einsicht, an Reife? Bist du gewachsen in Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit? Gebrauche die Versammlungen, gebrauche, was du hörst. Stillstand bei dir? Ist vielleicht Rückschritt sogar bei dir? Dann nutzt du die Zeit des Friedens nicht angemessen. Und die Frage ist auch, was tust du nicht nur für deine persönliche Auferbauung, dass du schaust, dass du Fortschritte machst im Glauben und in der Reife, was tust du für deine Geschwister? Sie wurden erbaut. Das bedeutet, sie haben sich gegenseitig auferbaut durch die Gaben, die der Herr ihnen schenkte. Es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Tun wir das? Erbauen wir einander? Wie setzt du dich dafür ein, dass die Geschwister auferbaut werden? Wie? So dass jeder von uns feststeht am Tag der Versuchung und des Krieges, der Verfolgung? Manche meinen, ich komme in die Gemeinde, um auferbaut zu werden. Das ist richtig, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Sag nicht nur, ich komme in die Gemeinde, um auferbaut zu werden. Sag, ich komme in die Gemeinde, um auferbaut zu werden und um zu erbauen. Wenn du kommst zur Gemeinde, dann mit diesem Bewusstsein, ich möchte kommen, um meine Geschwister aufzuerbauen. Ich will Worte der Auferbauung für sie haben, der Ermutigung. Im Epheserbrief heißt es in Kapitel 4, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Wir haben alle Erbauung nötig. Darum spricht doch das Wort zur notwendigen Erbauung. Ein Wort, das dem Hörenden Gnade gibt, auf das er wachsen kann im Glauben, in der Reife. Bist du ein Erbauer oder bist du ein Niedermacher? Das ist die Frage. Ein Verwüster oder einer, der die Zeit des Friedens dazu nutzt, um aufzuerbauen, auf das du und andere Jesus Christus ähnlicher werden. In Hebräer Kapitel 3 heißt es ab Vers 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. In Hebräer Kapitel 12 heißt es, hört ihr das an? Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für seine Speise sein Erzgeburtsrecht verkaufte. Unter uns sind erschlaffte Hände, gelähmte Knie, Lahme, die vielleicht dabei sind, abzuirren. Die Frage ist, nutzen wir die Zeit des Friedens, wo wir einander stärken? Eine Zeit des Friedens darf keine Zeit des Faulenzens sein, sondern es muss eine Zeit sein, wo wir daran arbeiten, selbst zu wachsen, selbst gestärkt zu werden und andere dabei helfen, gestärkt zu werden und zu wachsen. Wir haben diesen Frieden. Nutzen wir ihn. Manche haben nichts Besseres zu tun, als in Zeiten des Friedens Unfrieden zu stiften. So nach dem Motto, draußen gibt's keinen Kampf, dann lasst uns doch den Kampf hier bei uns haben. So wie wir es im Galaterbrief vorhin gelesen haben, ihr beißt einander. Ihr wollt euch auffressen gegenseitig. Das schreibt dann eine Gemeinde. Stellt euch das vor. Gott gibt uns diesen Frieden nicht, damit wir auf die Listen des Satans reinfallen, in denen wir Unfrieden in unserer Mitte stiften. Anstatt dass man die Zeit des Friedens gebraucht, um einander aufzubauen, verschwendet man die Zeit, indem man einander niedermacht. Es ist das Dümmste, was man nur irgendwie tun kann in der Zeit des Friedens, einander niederzumachen. Halten wir das fest. Zuerst nutze die Zeit des Friedens zur Erbauung, selbst in der Glaubensreife zu wachsen und anderen zu helfen, in der Christusähnlichkeit voranzuschreiten, auf dass die Gemeinde erbaut wird. Das Erste. Das Zweite ist, nutze die Friedenszeit zur Verehrung. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien in Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn. Wisst ihr, in der Bibel sehen wir eine Sache immer und immer wieder. Menschen missbrauchen die Gnade Gottes. Gott schenkt Zeiten des Friedens und Menschen machen daraus Zeiten des Fleisches. Gott schenkt Zeiten des Friedens und die Menschen missbrauchen diese Zeit als eine Zeit des Fleisches. Was meine ich damit? Nun, wenn Menschen unter Druck stehen, in Gefahr sind, in Not sind, dann beten sie und flehen. Aber wenn sie außer Gefahr sind, dann vergessen sie den Herrn. Wenn es ihnen gut geht, alles gut läuft, dann hören sie plötzlich auf zu beten. Manche meinen, dass eine Friedenszeit eine Zeit des Fleisches sein sollte. Anstatt den Herrn zu fürchten und ihn zu ehren mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand, kümmerst du dich um dein Vergnügen und gehst deinen Begierden nach und deinen Wünschen und alles dreht sich um dich und dein Fleisch. Wozu hat Gott uns denn den Frieden gegeben? Wozu? Paulus schreibt das in 1. Timotheus Kapitel 2 ab Vers 1. Er sagt dort, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Wozu? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wozu diese Zeit, wo es ruhig ist, still ist, wo wir nicht verfolgt werden? Damit wir ein Leben führen in Gottseligkeit, in Gottesfurcht, ein ehrbares, heiliges Leben. Die Zeit des Friedens sollte dazu benutzt werden, Gott zu ehren in der Versammlung, Gott gemeinsam zu preisen, ihm die Ehre zu geben mit der Weise, wie wir leben. In Haggai Kapitel 1 lesen wir, wie der Herr sein Volk tadelt. Das Buch handelt davon, dass der Tempel aufgebaut werden soll. Der Tempel wurde ja zerstört, verwüstet und sollte jetzt wieder aufgebaut werden. Und in Haggai Kapitel 1 spricht der Herr der Herrscharen zu seinem Volk. Ihr sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selbst, für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Wisst ihr, das ist nicht bloß Faulheit, was da geschah. Das war mangelnde Gottesfurcht. Sie kümmern sich um ihre Häuser, wohnen in getäfelten Häusern, sie denken nur an sich selbst und das Haus des Herrn liegt brach und verödet da. Das ist nicht bloß Faulheit, denn die waren ja fleißig und bauten an ihrem eigenen Haus. Das war mangelnde Gottesfurcht. Sie dachten, das kann man ja machen mit Gott. So kann man das Haus Gottes ja behandeln. So kann man ja umgehen mit der Gemeinde des Herrn. Irre dich nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was du säst, das wirst du ernten. Glaubst du, du kannst die Zeit des Friedens dazu benutzen, einfach deinem Fleisch nachzugehen? Gott hatte Israel befreit aus der Sklaverei. Er hatte ihre Feinde besiegt. Er hat den Frieden geschenkt. Und dann kam Ruhe und Wohlstand. Und Gott warnt sie. Er warnt sie. In 5. Mose Kapitel 8. 5. Mose Kapitel 8. Da spricht der Herr. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und dein Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Es ist so leicht, wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, uns nicht fürchten müssen, wenn Ruhe da ist, dass wir den Herrn und seine Ehre vergessen und einfach nur für uns selbst leben. Das gesamte Richterbuch ist so aufgebaut und handelt davon, dass wenn die Menschen Frieden haben und wenn es ihnen gut geht, ja, dann vergaßen sie den Herrn und taten weiter das Böse. Zeiten des Friedens dürfen niemals Zeiten des Fleisches sein. Doch genau das ist es, was wir beobachten in unserem Land. Überall. Es gibt keine Verfolgung im Land. Den Christen geht es gut. Und was tun sie? Anstatt dass sie die Freiheit gebrauchen, Gott öffentlich zu ehren, indem sie ihm einen heiligen Gottesdienst feiern, sein heiliges Wort verkündigen und ein heiliges Leben führen, ein Leben in Reinheit, um die Heiligkeit des Herrn zu bezeugen, ihn zu fürchten mit allem, was sie tun, lehnen sie sich entspannt zurück und sagen, es ist doch alles gut. Der Herr ist nicht zornig. Ach, anstatt dass sie die Gottesfurcht fördern, verüben sie und fördern sie jede Gräueltat. Alles, was den Herrn missfällt, ja, sie fürchten die Menschen mehr als den Herrn. Der Herr hat gesagt, was er verabscheut, und die Menschen sagen, die Pastoren und Pastorinnen unseres Landes sagen, die falsche Hirten sind. Komm, lass uns das fördern, was die Menschen wollen. Komm, lass uns aufstehen gegen den Herrn. Lasst uns all das tun, wonach uns die Ohren jucken. All das tun, was wir begehren. Lasst keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Gleichgültig und respektlos behandeln sie den Gottesdienst. Gleichgültig und respektlos behandeln sie das Wort Gottes. Und nun kannst du einfach auf diese falschen Gemeinden, diese falschen Hirten schauen und kannst sagen, siehst du, sie werden nicht verfolgt und kaum geschieht das, dass es ihnen gut geht, dulden sie, ja fördern, jegliche Art von Irrlehre und Gottlosigkeit. Aber achte darauf, dass du nicht in dieselbe Falle fällst. Vielleicht mangelt es dir manchmal an Gottesfurcht in deinem persönlichen Leben. Du lebst in Sünde, weil du denkst, der Herr tut nichts. Irre dich nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und das Gericht wird anfangen am Hause Gottes. Petrus sagt, vielleicht zeigt es sich auch in kleinen Dingen, dass du manchmal denkst, doch schon wieder so ein Gottesdienst. Zwei Gottesdienste am Sonntag. Ich frage mich, was einer sagen würde aus Nordkorea, der aus einem Arbeitslager kommt, wo er gefangen wurde, wo er vielleicht sogar hineingeboren wurde, nie die Freiheit kennengelernt hat. Was würde der wohl sagen, wenn er hören würde, auch schon wieder ein Gottesdienst von dir? Ist das eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir Gottesdienst feiern. Dann verliert unser Gottesdienst an Gottes Furcht. Ist das eine Selbstverständlichkeit für dich, dass du eine Bibel im Regal stehen hast? Dann verlierst du deine Gottesfurcht, deine Ehrerbietung vor diesem Wort. Wenn jemand aus Nordkorea eine Bibel hätte, oh, sie wäre durchgelesen von Anfang bis Ende, da wäre kein Staub drauf. Mangelnde Gottesfurcht, weil alles so selbstverständlich ist, alles in Fülle da ist. Wir haben 10 Bibeln in unseren Regalen, aber welche davon ist durchgelesen? Wenn Freiheit dazu führt, dass du dich frei fühlst, gegen Gott zu sündigen und ihn nicht zu ehren, dann missbrauchst du die Freiheit, die Gott dir geschenkt hat. Dann missbrauchst du den Frieden, den Gott dir geschenkt hat. Frieden und Freiheit dürfen nie dazu führen, dass wir den Herrn nicht fürchten. Lerne in der Zeit des Friedens den Herrn zu fürchten, mehr als alle Menschen. Das ist die beste Vorbereitung für eine Zeit der Verfolgung. Denn wenn du jetzt schon lernst, den Herrn mehr zu fürchten, den Herrn, der die Macht hat, deinen Leib und deine Seele in das Feuer zu werfen, dann wirst du nicht die fürchten, die nur den Leib töten können. Eine größere Angst, eine größere Furcht treibt die geringere aus. Ich sage nicht, dass du dich fürchten sollst vor der Hölle, wenn du an Jesus Christus glaubst. Ich sage aber, dass du die Zeit des Friedens gebrauchen sollst, um ehrfürchtig den Herrn zu verehren mit deinem ganzen Leben. Und dich davor fürchtest, ihn zu kränken. Ihn respektlos zu behandeln, indem du Sünde duldest, Gottlosigkeit duldest in deinem Leben. Nutze die Zeit des Friedens. Lasst uns die Zeit des Friedens nutzen, um den Herrn zu ehren mit ganzer Kraft, ganzem Herzen, all deinem Verstand, mit allem, was du bist und hast. Das Dritte ist, nutze die Zeit des Friedens zur Mehrung. Zur Mehrung. Und so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria den Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Wir haben gehört, wir nutzen die Zeit des Friedens weise, wenn wir wachsen im Glauben, wenn wir den Herrn ehren während dieser Zeit, und wir nutzen die Zeit des Friedens aber auch dann, wenn wir uns mehren, und zwar mehren durch den Trost des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Was bedeutet das, sie mehrten sich durch den Trost des Heiligen Geistes? Lass mich zunächst einmal sagen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist getröstet zu werden. Ihr alle wisst, dass auch ein anderer Name für den Heiligen Geist der Tröster ist. Eigentlich steht da im Griechischen das Wort Parakletos, und das meint eigentlich so viel wie herbeigerufene Hilfe. Ein Beistand. Jesus hat einen Beistand für uns herbeigerufen, der uns zur Seite kommt und der uns hilft. Das ist, was das Wort bedeutet, herbeigerufene Hilfe. Gott hat uns eine Hilfe, einen Beistand gesandt. Ich würde also so übersetzen, sie mehrten sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes wurde gesandt, um uns beizustehen. Und er tut das nicht nur, indem er uns von Sünde überführt, er tut es auch, indem er uns ermutigt, uns tröstet, uns ermahnt im positiven Sinne, uns ermuntert und uns Mut zuspricht. Und hier im Text wird gesagt, der Heilige Geist stand der Gemeinde bei als Helfer, als Beistand. Und das führte dazu, dass die Gemeinde an Zahl wuchs. Sich mehrt, wie wir es öfter lesen in der Apostelgeschichte. Wozu ist denn der Heilige Geist gekommen als Beistand? Also wozu soll er helfen? Was lehrt die Apostelgeschichte von Anfang bis Ende? Wozu hat Gott seinen Beistand der Gemeinde gesandt? Was sollen sie tun? Nicht einfach persönliche Erbauung. Es geht nicht bloß darum, dass wir in der Gemeinde gestärkt werden. Es geht darum, dass wir gestärkt werden, um nach vorne zu gehen. Um anderen Menschen durch die Kraft und durch den Beistand des Heiligen Geistes Zeugen zu sein. Der Heilige Geist schenkt uns Freimut. Das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, wenn er als Helfer gekommen ist, um euch beizustehen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samarien, bis ans Ende der Erde. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was bewirkt es? Sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wenn der Heilige Geist kommt, um uns beizustehen, dann stärkt er uns, ermutigt uns, aktiv zu werden, Freimut dem Herrn zu bekennen. Und das führt dazu, dass der Herr die Gemeinde mehrt. Menschen werden gerettet. Die Frage ist, nutzen wir die Zeit des Friedens dazu, uns mit dem Beistand des Geistes für den Wachstum der Gemeinde einzusetzen? Aus eigener Kraft können wir die Gemeinde nicht bauen, können wir keine Menschen bekehren, aber Gott hat uns den Beistand seines Heiligen Geistes geschenkt. Die Frage ist, leben wir mit dieser Hilfe? Rechnen wir mit dieser Hilfe? Wenn wir nämlich weiterlesen, ab Vers 32 heißt es in unserem Text, und es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinkam, die zu Lydda wohnten. Ja, der Herr stärkt uns, er erbaut uns, aber es soll dazu dienen, dass wir so stark werden, dass wir gehen. Dass wir Zeugen sind, dort, wo der Herr uns hingestellt hat. Nun, manche gehen weiter, manche bleiben an dem Ort, wo sie sind, aber jeder von uns soll durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Beistand ein mutiger Zeuge sein, da, wo Gott uns hingestellt hat. Das bedeutet nicht, dass du auf die Straße gehen musst, um Traktate zu verteilen. Das ist gut, aber es geht einfach darum, dass du lernst, durch die Hilfe des Heiligen Geistes, nicht aus deiner eigenen Kraft, dass du lernst, von dieser Hoffnung, von dieser lebendigen Hoffnung, die du hast, zu sprechen. Jesus einfach nicht zu verschweigen, sondern diese Zeit, gerade diese Zeit nutzt, wo du nicht ins Gefängnis kommst dafür, wo du nicht deinen Job verlierst deswegen, wo du noch religiöse Rechte hast in diesem Land. Diese Zeit zu nutzen, wo wir frei reden dürfen, ist auch freimütig zu tun. Jetzt haben wir die Möglichkeit und wir wissen nicht, wie lange noch. Manche sagen, aber es geht doch nicht beim Gemeindebau um Zahlen. Ich würde dem vehement widersprechen und ich will euch sagen, warum. Hinter Zahlen stehen nämlich Menschen. Jede einzelne Zahl ist ein Menschenleben. Es geht hier nicht darum, dass wir sagen können, schau mal, wie groß unsere Gemeinde ist und schau mal, jeder einzelne Platz ist besetzt. Es geht um Seelen. Menschen gehen ewig verloren. Sie gehen in die Hölle. Ewig. Es geht um Zahlen. Es geht um eine unzählbare Schar. Es geht um die Auserwählten. Es ist Freude im Himmel über jeden einzelnen Sünder, der Buße tut und gerettet wird. Preist den Herrn, wenn er die Gemeinde mehrt. Und er tut es, indem er uns Beistand schenkt durch seinen Heiligen Geist. Auf dass wir seine Zeugen sind, auf dass wir ein heiliges Leben führen und das heilige Evangelium bezeugen, wo der Herr uns hingestellt hat. Lass mich das zusammenfassen. Jesus ist der Herr der Gemeinde. Vertraue ihm mehr. Vertraue ihm, dass er die Gemeinde baut, dass er sie bauen wird und dass er sie bewahren wird. Wenn du Schwierigkeiten siehst in der Gemeinde, suche das Angesicht des Herrn. Er ist in unserer Mitte, er wandelt in unserer Mitte. Er ist das Haupt der Gemeinde. Von ihm aus wächst der Leib. Durch ihn wachsen wir alle hin zur vollen Mannesreife Christi. Vertraue auf Christus. Und dann danke dem Herrn für den Frieden, den wir haben. Erachte das nicht als Selbstverständlichkeit und verschwende diese Zeit des Friedens nicht. Wenn Gott uns Frieden schenkt, dann ist das nicht bloß eine Gabe, es ist eine Aufgabe, eine Verantwortung. Wir müssen Rechenschaft vor dem Herrn ablegen für die Weise, wie wir damit umgegangen sind, dass er uns Frieden geschenkt hat. Nutze den Frieden, indem du dich um Auferbauung kümmerst, für dich selbst, dass du wächst im Glauben und reif wirst, aber auch für deine Geschwister, dass du andere auferbaust, dass du dich kümmerst um die, die schwache Knie haben und schlaffe Hände, dass keiner von uns zurückbleibt, sondern jeder von uns hinwächst zur vollen Mannesreife Christi. Lass uns vorbereiten in dieser Zeit, vorbereiten auf Zeiten der Verfolgung. Nutze den Frieden, indem du Gottes Ehre suchst, Gott verehrst in einem heiligen, reinen Gottesdienst, die Versammlungen nicht versäumst, gottesfürchtig lebst. Nutze die Zeit zum Gemeindewachstum, beizutragen, indem du wandelst in der Kraft des Heiligen Geistes, durch seinen Beistand ein Zeuge bist und ihn mutig bezeugst, solange wir es können. Sag mir ehrlich, wie nutzt du die Zeit des Friedens? Als Zeit der Faulheit, wo du nicht baust? Als Zeit des Fleisches, wo du den Herrn entehrst? Als Zeit, wo du Unfrieden stiftest? Als Zeit, wo du Christus verschweigst, obwohl du die Freiheit hast, ihn zu bezeugen? Möge der Herr uns schenken. Möge er uns helfen durch seinen Beistand, dass wir diese Zeit, die wir haben, auskaufen. Dass wir uns gegenseitig erbauen, dass wir den Herrn ehren und dass wir durch seinen Beistand die Gemeinde vermehren, damit der Herr der Gemeinde, Jesus Christus, gerühmt sei. Amen.